Hallo, wir sind Annalisa und Florian und ihr hört Bücherklang. In diesem Podcast möchten wir über Bücher reden und plaudern aus unserem Schreibleben. Und ja, damit fangen wir immer an, aus unserem Schreibleben zu plaudern. Was hast du im letzten Monat gemacht? Was hast du geschrieben? Bist du schon weltbekannter Bestseller geworden? Das klingt sehr überzeugt.
Ja, also ich habe an einem Fachartikel weitergeschrieben und ich weiß gar nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich mehr gemacht habe, aber ich befürchte fast nicht. Also irgendwie war der Monat irgendwie sehr, sehr vollgepackt und war dann auch noch auf einem Konzert. Ja, und so links und rechts davon war irgendwie nicht ganz so viel Platz dann fürs Schreiben, würde ich sagen. Leg grad, naja, sonst? Nee, also es war ein ereignisloser Oktober, würde ich behaupten. Hattest du auch einen ereignislosen Oktober?
Fühle ich sehr. Ich war erst mal irgendwie 1,5 Wochen krank. Und lag dann flach, weswegen ich auch nicht mal zur Frankfurter Buchmesse fahren konnte, auf die ich mich sehr gefreut habe. Es war auch Pan-Stipendiumsverleihung, das habe ich nicht bekommen. Das Buch, was es jetzt bekommen hat, klang super spannend. Da bin ich sehr gespannt, wenn das irgendwann rauskommt, das zu lesen. Und ansonsten, ich habe tatsächlich ein bisschen lektoriert, was ich neben meiner Arbeit im Buchladen immer noch tue. Und habe. Ja, ansonsten tatsächlich war gar nicht so viel los. Also ich bereite mich auf den November vor, was ja Schreibmonat ist. Bin auch einigermaßen optimistisch, dass zumindest so die erste Hälfte des Projekts ganz gut geplant ist, ausreichend geplant ist, dass ich schreiben kann. Und ansonsten tatsächlich warte ich tatsächlich auch gerade darauf, dass ich die zweite Lektoratsrunde von meinem Cyberpunk-Buch, was im Februar kommen soll, zurückbekomme. Ja. Das ist also gar nicht so viel passiert. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich super sehr auf unser Schreibretreat. Ich bin wieder das erste Novemberwochenende, also vom 1. November bis, ich glaube, den Sonntag, bin ich wieder auf einem Schreibretreat. Wir schreiben wieder rein. Also am 31. fahren wir hin und dann schreiben wir durch bis Sonntag und dann mal gucken, wie viel dieses Jahr zustande gekommen ist, also zusammenkommen wird.
Aber ich finde, dafür, dass du dann, wie du selber sagst, wenig geschafft hast, hast du das sehr gut verkauft. Das klang beim Zuhören nach relativ viel, das muss ich sagen. Und ich denke mal, was das Pan-Stipendium angeht, nach dem Pan-Stipendium ist vor dem Pan-Stipendium. Ja. Da kann man ja dann nächstes Jahr sich wieder bewerben und vielleicht ist es ja dann auch wieder die Shortlist und vielleicht dann sogar das Stipendium. Wir drücken auf alle Fälle die Daumen, würde ich sagen, ne?
Dankeschön. Ja, vielleicht ist nächstes Jahr auch ja die, also es gibt ja immer eine Special-Kategorie, die jedes Jahr sich ändert. Mal gucken, vielleicht ist da irgendwie was dabei, was vielleicht sogar perfekt passt oder so. Mal gucken, wir werden sehen.
Wie kann ich mir die Special-Kategorie vorstellen? Dieses Jahr ein Buch im Genre des fantastischen Koch-Krimis oder?
Naja, also es gibt immer drei feste Kategorien. Das sind Debüt, Roman und Kinder- und Jugendbuch. Und dann gibt es noch die vierte wechselnde Kategorie, die ist jedes Jahr halt was anderes. Letztes Jahr war es Horror, dieses Jahr war es Cozy Fantasy und ich glaube im März, April, Mai, irgendwas in die Richtung wird dann bekannt gegeben, was dann die vierte Kategorie sein wird. Und ja, ich bin sehr gespannt. Das ist jedes Jahr irgendwie wieder interessant. Wir hatten jetzt, glaube ich, auch einmal schon Climate Fiction. Und so, also die lassen sich immer irgendwas Lustiges einfallen.
Ja, das klingt auf alle Fälle spannend, spannend. Und damit sind wir dann auch schon bei dem, was wir so gelesen haben. Wir lesen ja jeden Monat irgendwie Bücher, beziehungsweise wollen hier bei Bücherklang aktuelle Bücher vorstellen, aber auch Bücher, die wir vielleicht in der Vergangenheit gelesen haben. Und da ja gleich die erste Frage, was ist das erste Buch, was du uns diesen Monat mitgebracht hast?
Ich bleibe einfach mal bei dem, was du meintest, spannend. Ich habe den neuen Fitzek gelesen, der kam jetzt tatsächlich am, ich glaube, 22. raus. Er heißt Der Nachbar und ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass es um einen Nachbarn geht und ja und nein, es geht eher um eine Person, die Dinge tut und sich der Nachbar nennt. Es ist nicht der beste Fitzek, den ich bis jetzt gelesen habe. Schon alleine dadurch, dass ich keine Paranoia deswegen bekommen habe, würde ich sagen, ist ein Pluspunkt, aber es war ein sehr, sehr angenehmer, sehr angenehm zu lesen und ich habe tatsächlich währenddessen das Bad geputzt, was sich irgendwie sehr lustig anfühlt, wenn wenn gerade jemand die Spuren eines Mordes beseitigt und man dann im Bad sitzt und das Bad putzt, das war schon sehr amüsant. Kann ich 10 von 10 würde ich empfehlen. Genau, aber es geht tatsächlich um eine junge Frau, junge Frau. Ich weiß nicht, sie hat auf jeden Fall ein Kind. Hat sie ein Kind? Es ist so, ich habe das literally vor einer Woche gelesen und erinnere mich kaum noch an die ganzen Umstände. Aber ich meine, sie hat ein Kind. Und auf jeden Fall geht es tatsächlich darum, dass sie umgezogen ist, also in ein neues Haus gezogen ist und jemand scheinbar bei ihr einbricht, um zum einen ihr zu helfen, zum Beispiel beim Haushalt. Also sie macht die Person macht dann halt irgendwie die Einkäufe oder bringt die Wäsche rein oder sowas. Aber auf der anderen Seite, was ist dann, ich würde sagen, das ist schon creepy, das ist schon gruselig, aber das ist jetzt, wo ich sage, okay, das ist halt okay. Ich würde mir auch jemanden wünschen, der meinen Haushalt macht, aber was es dann halt wirklich gruselig macht, ist, sie hat ein Dunkelbuch, also ein Buch, in dem sie alle ihre schlimmsten Gedanken quasi reinschreibt. Jede Person, der sie quasi den Tod wünscht und wie sie sich wünscht, dass diese Person stirbt. Und dieses Dunkelbuch verschwindet für eine Weile. Und jemand fängt an, diese Liste abzuarbeiten und tatsächlich genauso, wie es da drin steht, das zu tun. Und ich würde sagen, spätestens ab dem Punkt wird es dann doch sehr, ja, creepy. Genau, und dann passieren noch ein paar andere Dinge, die dann halt, ich würde sagen, das ist so ein bisschen auch Fitzek-Vibes, dass man dann währenddessen beim Lesen sich nicht ganz sicher ist, was ist jetzt wirklich passiert. Hat vielleicht die Hauptperson einfach nur ein bisschen, wie heißt das? Wahnvorstellungen und sowas. Oder wie schafft dieser Nachbar, diese Person, der irgendwie ihr hilft oder so, Dinge so krass gut zu machen? Also die Hauptperson bringt dann relativ am Anfang aus Versehen jemanden um in Notwehr und ruft dann geht dann halt nach draußen, geht zu ihrer Freundin, es ist mitten in der Nacht, und ruft dann von ihrer Freundin aus die Polizei an, weil da halt eine Leiche in ihrem Haus liegt. Und wenn die Polizei eintrifft und sie eintrifft, dann ist plötzlich diese Leiche nicht da und es gibt auch gar keine Spuren mehr von dem Einbruch, von dem, also die fremde Person ist eingebrochen, von dem Einbruch, von dem Kampf. Es gibt nicht mal mehr einen Blutspritzer von Blut, von der Person, die sie umgebracht hat, noch die Waffe, also quasi Waffe, sie hat ihren Kleiderschrank, die Stange aus ihrem Kleiderschrank ausgebaut, um sich damit zu verteidigen, die ist wieder an Ort und Stelle und dann ist man so dieses, okay, hat sie sich das vielleicht gerade vorgestellt, hat sie vielleicht Wahnvorstellungen und so und ja, genau. Also es ist ein sehr spannendes Buch, habe ich glaube ich schon ein, zweimal gesagt.
Ja, ich glaube, was du am Anfang erzählt hast, dieses das Bad putzen und dabei wie ähnliche Szenen als Hörbuch oder da gibt zu bekommen, ist, glaube ich, ganz interessant. Das ist dann nochmal so eine Art immersives Erlebnis. Das Problem ist natürlich bei einem Buch so, das immersiv dann zu machen, da müsste praktisch vor jedem Kapitel stehen, was du dann machst, weißt du, so in diesem Kapitel gehen Sie bitte durch einen dunklen Wald spazieren, in diesem Kapitel.
Also ich würde ungerne während eines Fitzek-Buchs durch den Wald spazieren gehen. Also unabhängig davon, ob das in dem Buch passiert oder nicht. Nein, danke. Ich habe so schon immer ein bisschen Angst.
Und ich hatte dann verstanden, das Buch ist praktisch hilfreiche Haushaltshilfe, hilft auch in anderen Belangen des Lebens, ja?
Ich würde sagen, das trifft es ganz gut.
Ja, nee, ich fand auf alle Fälle, ich würde sagen, ja, Sebastian Fitzek ist jetzt nicht so mein Ding, aber es klang auf alle Fälle, was du so gesagt hast, doch recht interessant, die Prämisse. Also erstmal dieses, ja okay, hilft dir beim Haushalt war dann irgendwie und dann aber, dass er irgendwie er oder sie dann diese Liste abarbeitet. Ist das denn am Ende alles irgendwie, ich sag mal, realistisch erklärbar oder ist da auch irgendwie so ein bisschen magischer Realismus oder sowas drin?
Nee, ist absolut erklärbar. Das war auch einer der Gründe, warum ich es nicht weglegen konnte, weil ich so war, so, wir wissen ja, also Fitzek hat, glaube ich, nie übernatürliche Elemente in seinen Thriller-Krimis. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich würde jetzt nicht 100% das sagen, aber zumindest meistens hat er es nicht. Und deswegen war ich mir auch sehr sicher, dass es eine realistische Auflösung gibt und die funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Also ich fand sie sehr gut, ja.
Tja, der Gärtner war der Mörder, ne? Ich hoffe, das stimmt jetzt nicht, sonst haben wir jetzt gerade das ganze Buch versaut.
Na, aber wenn ein Thriller-Krimi-Typ den Gärtner zum Mörder macht, dann hat er selber Schuld, würde ich sagen.
Oder es ist ein super innovatives Werk und am Ende sagt man, was, der Gärtner war der Mörder?
Ja, so ungefähr.
Das kann ich mir ja beides gut vorstellen. Aber würdest du sagen, das Ganze war dann sehr, sehr kurzweilig?
Ja, schon. Also ich würde sagen, es ist schon ein sehr guter Fitzek-Roman, es ist nur nicht der beste.
Und würdest du sagen, also ja, es ist irgendwie eine Art Krimi, Thriller, vielleicht auch so ein bisschen Horror. Würdest du sagen, dass aber in dem Buch auch irgendwie, sag mal, schwierige Themen angesprochen werden, über die man dann vielleicht nach dem Buch noch weiter nachdenkt? Oder würdest du es dann eher sagen, es ist halt wirklich reines Unterhaltungsfernsehen, sage ich mal. Und am Ende des Buches ist man halt, war schön, aber man denkt nicht noch darauf rum. Also wie würdest du das einordnen, dieses Buch?
Also ich glaube, ich habe danach nicht mehr groß drüber nachgedacht. Aber ich muss auch sagen, das ist bei Fitzek-Büchern auch meistens so, dass jetzt nicht krasse Dinge, also klar, der hat immer irgendwie interessante Themen noch. Also zum Beispiel die Hauptperson hat Monophobie, also Angst davor, allein zu sein. Und sowas finde ich immer ganz spannend und damit kann man sich auch danach noch beschäftigen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass irgendwie was ein krasses Thema oder sowas drin vorkommt, was jetzt nochmal einen übers Ende des Buchs hinaus beschäftigt, ist tatsächlich aber meistens bei Fitzek-Büchern so, würde ich sagen.
Manchmal hat man ja durchaus Bücher, wo man dann noch Tage, vielleicht sogar wochenlang mal wieder an das Buch denkt, beziehungsweise an die Themen, die in dem Buch besprochen werden. Und dass das, ich würde sagen, ist bei, wenn es unterhaltsam sein soll und halt zur Entspannung dienen soll, vielleicht auch nicht ganz so gut, wenn man dann solche Sachen hat, wo man vielleicht noch schwermütig über irgendwelche Themen nachdenkt, ne?
Also ich finde, das ist immer so ein Ding. Man kann sehr, sehr gerne solche Themen ansprechen, weil es einfach Teil des Lebens ist. Also wenn jemand jetzt quasi irgendwie zum Beispiel eine Krankheit hat in dem Buch, sowas wie Krebs oder sowas, gut, Krebs ist relativ normal, aber ich lektoriere gerade ein Buch, wo die Hauptperson Endometriose hat und das dann halt anzusprechen, finde ich dann halt tatsächlich sehr gut und sehr praktisch und sehr, weil es halt einfach einen Teil der Realität abbildet. Aber ich finde auch, nicht jedes Buch muss halt sowas haben. Und nicht über jedes Buch muss man noch übers Ende hinaus nachdenken. Von daher, ja. Und hast du uns ein Buch mitgebracht, über das du noch länger nachgedacht hast, über das Ende des Buchdeckels hinaus?
Das ist eine interessante Frage. Also ja und nein. Weil einmal, das Buch ist sehr, sehr leichtgängig. Es fällt so ins Genre Humor, Satire, vielleicht auch Esoterik ein ganz klein bisschen, aber mehr so als augenzwinkerndes Element. Und heißt Mises Karma, ist von David Safir aus dem Jahr 2007. David Safir ist so ein deutscher Drehbuchautor und Schriftsteller und hat auch viel im Film und Fernsehen gemacht, so im deutschen Film und Fernsehen, und hat dann halt, ja, 2007 halt mit diesem Buch Mises Karma angefangen, auch Bücher zu schreiben, auch mit durchaus beträchtlichen Auflagen. War, glaube ich, mit einem seiner Bücher auch mal auf der Spiegel-Bestsellerliste ganz oben auf Platz 1. Und so vorrangig schreibt er Komödien. Und das ist hier auch so. Wir haben Kim Lange, sie ist eine erfolgreiche Fernsehmoderatorin, sehr karrierefixiert und egoistisch. Und sie stirbt am Anfang des Buches, indem ihr von einer abstürzenden Raumstation ein Waschbecken gegen den Kopf knallt. Und sie ist verheiratet mit Alex. Das ist halt ihr Ehemann, der ist so treu und liebevoll, fühlt sich aber ein bisschen vernachlässigt. Also die Ehe ist so gefühlt ein bisschen am Ende. Und sie hat Lilly, ihre kleine Tochter, die sie durchaus gut findet, sage ich mal. Aber ja, Lilly kommt so ein bisschen kurz durch die ganze Karrierefixiertheit ihrer Mutter. Und so viel sei es schon mal verraten, Casanova kommt später auch noch vor in dem Buch. Das Buch spielt aber zur Jetztzeit. Wie das funktioniert, kommen wir vielleicht gleich zu. Und sie stirbt relativ früh, hat auch ihren Mann kurz davor noch betrogen und stirbt dann. So. Naja, wenn sie dann gestorben ist, ist es vorbei, denkt man, aber in dem Fall natürlich nicht, sondern sie erfährt nach ihrem Tod, wird sie dann als Ameise wiedergeboren, weil halt schlechtes Karma, und muss dann praktisch ihr Karma, wie sie dann im Laufe des Buches mitbekommt, ja wieder steigern, und versucht halt durch mehrere Wiedergeburten dann hindurch vom Ameisendasein wegzukommen. Und man muss sagen, dieses ganze Dasein, was sie da so beschrieben, das macht schon Spaß, das zu lesen. Das ist auch sehr, sehr humoristisch, sehr, sehr spaßig. Ja, sie hat dann halt ihren Ehemann und ihre Tochter, die sie praktisch dann so um sie trauern. Man kriegt das auch so am Rande mit, weil sie dann doch mal als Tier, in das sie reinkarniert wurde, bei den beiden ist. Aber dann halt die Frage ist, kommt sie vielleicht jemals zu ihrer Familie zurück oder geht es dann irgendwann reinkarnationstechnisch woanders hin, ins Nirvana oder so ähnlich. In dieser Zeit trifft sie halt auch Casanova, der halt auch reinkarniert ist. Die freunden sich dann an und reden auch miteinander und helfen sich so ein bisschen gegenseitig. Am Ende ist halt die Frage, also die ursprüngliche Kim Lange, die ist ja einfach tot. Und sie kann eigentlich nicht zu ihrer Familie zurück, weil, wie gesagt, ihr Körper ist ja tot, nur ihre Seele ist ja reinkarniert. Und wir haben dann halt gegen Ende des Buches, man fragt sich halt, ja, okay, also es ist immer sehr, sehr komödiantisch, sehr, sehr wertvoll, finde ich. Also macht halt einfach Spaß. Aber man fragt sich doch schon, naja, okay, aber das wird kein Happy End geben können, so vom Empfinden her. Also das Ende fand ich eigentlich sehr, sehr rund, muss ich sagen. Ohne jetzt zu sagen, ob es ein Happy End war oder nicht. Und das hat dann wirklich Spaß gemacht, dass sich zu erfahren, wie es dann ausgeht. Und grundlegend halt fand ich erstmal ein sehr, sehr rundes Buch. Ist dann auch so ein bisschen vielleicht auch dem Unterhaltsamen, ja, dann auch darum geht, was sind vielleicht so die wichtigen Werte im Leben. Und vom Schreibstil her auch eigentlich sehr, sehr, sehr schön geschrieben, sehr, sehr verständlich oder einfach, würde ich das nicht nennen, aber sehr. Also es liest sich einfach gut weg. Ich fand halt auch diese Perspektivwechsel, wenn sie dann praktisch Tiere sind, die fand ich sehr, sehr interessant, weil die fand ich eigentlich oft, ja, sehr, sehr gut getroffen. Es gibt mittlerweile seit einigen Jahren ein zweites Buch wohl, Mises Karma hoch 2 heißt das, als Nachfolger. Wobei ich da ehrlich gesagt nicht wüsste, ob ich das auch noch lesen würde wollen. Also es ist mit anderen Figuren und mit einer ähnlichen Idee. Und ich eigentlich fand, dass das Buch so, ja, mit dem ersten Teil sehr, sehr gut abgeschlossen war und ich diese Idee dann nicht nochmal aufwärmen müsste. Also die Idee dann sozusagen einmal, ja, frisch war, aber ich weiß nicht, ob ich dann nochmal eine zweite Idee bräuchte und bei dem Ende wäre es halt auch irgendwie sinnlos gewesen, mit den gleichen Figuren weiterzumachen. Das sind wahrscheinlich im zweiten Teil neue Figuren. Aber das ist so das erste Buch, was ich heute mitbringe.
Ich finde das ja immer super spannend, wenn relativ am Anfang von dem Buch der Hauptcharakter stirbt, also so im ersten Drittel oder so. Aber es ergibt schon Sinn, wenn man dann sagt, okay, die Person lebt dann weiter reinkarniert. Das Einzige, was ich jetzt noch mich ein bisschen frage, wie das möglich ist, das, was du auch angesprochen hast, wie sie wieder mit ihrer Familie vereint sein kann. Weil selbst wenn sie quasi, wird ja als Ameise wiedergeboren und wenn sie dann quasi genug gute Taten tut, um sofort wieder als Mensch wiedergeboren zu werden, dann hat sie ja trotzdem noch, keine Ahnung, x Jahre, bis sie dann alt genug ist, um sich überhaupt auf die Suche zu machen nach ihrer Familie, falls sie überhaupt die Erinnerung hat. Ich weiß jetzt nicht, ob man in diesem Universum noch Erinnerungen an sein altes Leben hat. Deswegen, es klingt spannend.
Also sie spricht das ja auch an, dass sie, wenn sie dann als Mensch wiedergeboren wird, dann wäre sie 18 Jahre. Das heißt, Alex, ihr Mann wäre dann 52, das könnte ja noch was werden. Sieht natürlich irgendwann ein, dass das vielleicht nicht so funktionieren kann.
Ja, gut.
Das ist auch ein Problem. Also wenn in dem Buch so in dieser Welt dann halt zwischen den Tieren reinkarniert wird, können sie sich halt an ihre Reinkarnation erinnern. Und sie wirft dann halt die Theorie auf, dass sich die Menschen ja augenscheinlich nicht daran erinnern könnte, weil sonst hätten wir ja von sehr vielen reinkarnierten Menschen gehört. Aber sie trifft auch ab und an in dem Buch, wenn sie ein Tier ist, auch andere reinkarnierte Menschen, unter anderem eine Spinne. Und das ist dann, sehr, 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 sehr witzig. Und diese Dialoge, die sich da entspinnen, die waren dann sehr, sehr aufheiternd und schön.
Ich hoffe, die reinkarnierte Spinne hatte zu Lebzeiten keine Angst vor Spinnen. Das wäre sonst sehr unpraktisch.
Nein, ich glaube, es war ein Beamter im Umweltamt, wenn ich mich richtig erinnere.
Das ist auch gut.
Ja, was ist denn dein zweites Buch, was du uns mitgebracht hast?
Ich habe viel zu lange für dieses Buch gebraucht, aber ich habe ein Halloween-Buch gelesen. Ich glaube, das ist das erste Halloween-Buch, das ich jemals gelesen habe, in dem es halt um Halloween geht, was zu Halloween spielt und so. Es heißt Spookily Yours und es geht um eine Hexe, die deren Katze, also deren Familie vor einer Weile gestorben ist und jetzt sagt, okay, sie will jetzt halt eine neue Familie sich suchen. Geht in ein Tierheim und adoptiert eine Katze, ohne zu wissen, dass diese Katze, die sie jetzt adoptiert hat, eigentlich ein Dämon ist in Katzengestalt, weil er wurde verflucht oder verzaubert oder so. Und das löst sich aber relativ schnell auf, dass die Katze dann mit ihr kommunizieren kann, also tatsächlich auch verbal kommunizieren kann. Und dann ist quasi der mehr oder weniger der Plot, dass sie versucht, ihn zurückzuverwandeln. Und wenn er dann zurückverwandelt ist, passieren dann ein paar Dinge. Und es ist eine Romance-Story, also man kann sich, glaube ich, vorstellen, was da so alles passiert und was nicht. Ich weiß nicht, ich fand, der Schreibstil war... Ich habe echt teilweise mit dem gestruggelt. Ich habe mit einer Kollegin das mehr oder weniger gleichzeitig gelesen. Also wir sind sogar mehrere Kolleginnen, die alle dieses Buch gelesen haben. Ich glaube, 3 Leute oder so. Und ich glaube, hätten wir das nicht gehabt, dann hätte ich das auch nicht weiter oder fertig gelesen. Weil nach dem ersten Drittel ging es dann, aber so das erste Drittel, das hat sich echt nicht schön gelesen, meiner Meinung nach. Und das Problem ist, ich weiß auch nicht mal wirklich warum. Also normalerweise kickt dann mein Lektorinnen-Ich durch und kann ich genau sagen, woran es liegt, dass ich das nicht gut lesen kann, dass es nicht gut fließt. Aber in dem Fall konnte ich es nicht. Und das war, glaube ich, einer der weiteren Punkte, die mich da so ein bisschen fast schon verrückt gemacht haben. Weil ich wusste nur irgendwie, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas funktioniert da nicht. Und ich wusste nicht was. Gab dann zusätzlich noch einen Subplot mit der Schwester der Protagonistin, die ich ein bisschen weird fand. Den Subplot fand ich weird. Und das Ende war auch irgendwie nicht ganz so mein Fall. Also es war ein netter Zeitvertreib, aber viel mehr glaube ich auch nicht. Und ja, das ist okay. Es ist okay, nicht jedes Buch kann immer krass sein, aber es war irgendwie schade, weil man daraus hätte so viel machen können und ich dann auch an manchen Stellen dachte so, warum wurden Dinge nicht früher angeteasert, weil so kam zum Beispiel der Plot-Twist am Ende so ganz unerwartet und deswegen war ich so, hätte man vorher zumindest 1-2 Hints legen können oder sowas. Also ja, es war eine nette Halloween-Romance, aber ich weiß nicht. Bin nicht sonderlich begeistert.
Dieses Spookily Yours, das hattest du doch in, glaube ich, der letzten Episode mal kurz angeteasert, weil wir da ein ähnliches Buch hatten, ne? Vom Titel her.
Ja, Morbidly Yours.
Genau, und dann irgendwie sagtest, dass die beiden nicht zusammengehören.
Ja, es ist nicht mal dieselbe Autorin. Also das ist schon, ich dachte zuerst, das wäre irgendwie Fortsetzung, aber nein, es spielt auch, also das Spookily Yours hat ja auch noch übernatürliche Elemente, das andere ja nicht und ja, man könnte es aber vom Titel erwarten.
Das auf alle Fälle. Jetzt sagtest du, du hast irgendwie länger für das Buch gebraucht als nötig. Was denkst du denn, wäre eine gute Zeit, um ein Buch zu beenden? Also ich könnte ja mir durchaus auch vorstellen, dass man ein Buch vielleicht über 6 Monate liest, dann halt eher so stückhaft, aber dass das vielleicht gar nicht so gut ist, um das dann ordentlich zu in sich aufzunehmen und irgendwie in dieser Welt verhaftet zu sein, während man das Buch liest, wenn man es irgendwie nur Seite um Seite liest, pro Tag oder was weiß ich.
Also ich würde sagen, es hängt halt super vom Genre auch ab, weil zum Beispiel, wenn man jetzt ein Fachbuch oder sowas liest, dann ist es da, glaube ich, auch teilweise echt sinnvoll, sich Zeit zu lassen, um auch die ganzen Infos in sich aufzuziehen, aufzusaugen und sowas. Aber wenn man jetzt quasi einen New Adult Romantasy-Buch mit, ich glaube, 300 Seiten oder so hatte das, liest, dann brauche ich da normalerweise nicht länger als eine Woche für. Selbst das ist meistens, also von dem Punkt, dass ich anfange zu lesen und dann, ich schaffe nicht jeden Tag zu lesen, bis ich habe es gelesen, vielleicht 1-1,5 Wochen dafür. Und wenn ich halt wirklich jetzt nur die Tage zählen würde, in denen ich lesen würde, vielleicht 1 oder 2, vielleicht 3. Aber dieses Buch hat sich jetzt, ich weiß gar nicht, über einen Monat gezogen. Weil es dann auch irgendwie, wenn man dann nicht so krass dabei ist, wenn man nicht so ganz krass gepackt ist und sich dann anguckt, also ich setze mich dann abends oft hin und denke mir so, okay, ich will jetzt nochmal lesen. Und dann öffne ich halt die App, wo ich halt alle meine Leseexemplare drin habe. Und dann sehe ich irgendwie so, da ist jetzt das Buch. Oder ich könnte ein anderes lesen und dann nehme ich doch das andere. Und das war jetzt bei dem ganz oft so, dass ich tatsächlich mich dann am Ende für ein anderes Buch entschieden habe, das weiterzulesen. Und dann dachte ich mir so, naja, es ist jetzt Halloween, also es ist fast Halloween, muss ich jetzt mal lesen, weil, ja, thematisch passend.
Interessant, interessant. Ja, nee, weiß auch nicht, wie es bei mir handeln würde. Also es gibt halt Bücher, ich glaube, wenn man mehr als ein Quartal braucht für so ein Buch, dann legt man es irgendwann beiseite und wird es wahrscheinlich dann ewig nicht mehr anfassen, dass man es dann, wenn man es doch mal nochmal lesen möchte, wahrscheinlich von vorne lesen könnte.
Ja. Hast du ein thematisch passendes Buch uns noch mitgebracht?
Auf alle Fälle zum Thema davor passend, so ein bisschen Wiedergeburt, nämlich in diesem Fall geht es um den Tod. Und ich muss sagen, ich habe mit dem Buch etwas gemacht, was ich eigentlich nie machen wollte und wusste es aber nicht besser. Und zwar, wie ich dann später festgestellt habe, ist dieses Buch der zweite Teil eines Buches bzw. einer kurzen Reihe. Das Buch trägt den Titel »Der Tod ist schwer zu überleben« von Sebastian Niedlich. Und ich habe den ersten Teil nie gelesen, muss ich dazu sagen, weil ich auch nicht wusste, dass es ihn gab. Und in dem Buch geht es um Martin und es geht um den Tod. Und Martin kann den Tod, ja, eigentlich seitdem er geboren ist, sehen. Der Grund dafür ist, dass er sein Nachfolger werden soll. Ja, Martin sich davor natürlich so ein bisschen drücken möchte. Und es plötzlich dann auch andere Kandidaten für den Job gibt, die dann ja dem Tod nachfolgen wollen, wobei Martin durch seine ja lebenslangen Kontakt mit dem Tod auch so einige seiner Fähigkeiten, wie durch die Gegend springen und alle Sprachen verstehen, mittlerweile übernommen hat. Das Ganze ist mehr so ja humoristisch geschrieben, macht auch sehr viel Spaß und das natürliche Gleichgewicht, also Leben und Tod, das wird halt im Laufe des Buches, gerät das immer weiter aus den Fugen und ja Martin dann sich vielleicht irgendwann überlegen muss, ob er den Job vielleicht doch übernimmt. Und wie es dann so ist, auch noch die Liebe ins Spiel kommt und ihm vielleicht eine Entscheidung aufzwingt, die gut oder nicht so gut ist. Aber ja, ist ein bisschen länger her, dass ich das Buch gelesen habe. Und ich muss sagen, es war aber eigentlich sehr, sehr unterhaltsam, weil dieses, ich sag mal, vielleicht schwere Thema Tod da zwar irgendwelche ja nachdenklichen Untertöne hat, aber es trotzdem dann halt doch ja eine doch sehr komödienhaft ist und man aber auch, wenn man so Spaß am Absurden hat, halt viele absurde Situationen dann auch in diesem Buch erlebt, die es vielleicht ja so nicht gibt. Und also beide Bücher, die ich dann heute so vorstellen möchte oder vorgestellt habe, sind wirklich Bücher, die mir beim Lesen wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht haben, die ich dann so empfehlen kann, auch wenn es komisch klingt, als leichte Lektüre.
Aber hat man das Buch dann gut verstanden und ist reingekommen, obwohl es der zweite Teil ist?
Ich habe erst durch meine Recherche jetzt für Bücherklang, wo ich mir noch mal ein paar Sachen zusammengeschrieben habe, gemerkt, dass es der zweite Teil war. Also ich würde sagen, ja, man ist sehr gut reingekommen.
Spannend. Weißt du, worum es im ersten Teil geht? Wenn das jetzt irgendwie so im zweiten um den Tod geht, geht es dann im ersten auch darum?
Im ersten Teil geht es darum, dass Martin halt beim Tod seiner Großmutter Bekanntschaft mit dem Tod macht. Der Tod ist halt glücklich darüber, dass ihn endlich mal jemand sehen kann. Und dann möchte er halt, dass die beiden Freunde werden. Das ist so wohl der erste Teil.
Klingt spannend. Hast du vor, den noch zu lesen oder ist jetzt das Thema für dich mehr oder weniger abgehakt?
Ich würde sagen, das Thema ist abgehakt, einfach weil ich den zweiten Teil gelesen habe. Und also ich kann auch mit Filmen, wenn da jetzt irgendwie ein Prequel kommt zu einer Geschichte, ne, ich kann damit immer absolut nichts anfangen. Also das ist immer super. Ich muss mich da vielleicht manchmal drauf einlassen, dann finde ich es vielleicht doch gut. Aber ich finde Prequels eigentlich nicht so gut. Und ich habe mir jetzt ja praktisch meinen eigenen Prequel gebaut, indem ich den zweiten Teil aus Versehen gelesen habe.
Ja, okay. Na gut, verstehe ich aber.
Ja, und vom Tod kommen wir zu Unsterblichen, habe ich hier gelesen auf der Liste, oder?
Ja, genau. Und zwar, das ist ein Jugendbuch, was ich gelesen habe. Das heißt, Die Spiele der Unsterblichen. Ich habe ich habe zuerst das Cover gesehen und finde dieses Cover wunderschön. Habe dann den Klappentext gelesen und war so, das klingt wie ein Buch, was ich schreiben will, nur als Jugendbuch. Und war so, oh mein Gott, das muss ich unbedingt lesen. Es ist quasi eine Mischung aus, ich würde sagen, Percy Jackson und Hunger Games. Ich liebe beide so die Bücher meiner Jugend Kindheit, wie auch immer. Und es geht tatsächlich darum, dass die griechischen Gottheiten Krieger erwählen, um in den Spielen der Unsterblichen auf Leben und Tod anzutreten für die Person. Und ich muss sagen, dadurch, dass es halt ein Jugendbuch ist, ist alles relativ unblutig, es ist alles relativ undramatisch, auch wenn da sehr viele Leute sterben. Und es ist irgendwie sehr leichte Kost, würde ich sagen. Also als erwachsene Person das zu lesen, ich kann mir vorstellen, dass wenn du es als Kind, also als jugendliche Person liest, dass es wesentlich dramatischer ist. Und ich meine sogar, dass irgendwie die Altersempfehlung 12 ist und damit würde ich sogar mitgehen, weil, wie gesagt, es ist, also es ist schon an manchen Stellen, dass so ein bisschen beschrieben wird, wie Leute sterben. Aber in einigen Punkten ist es halt auch einfach so ein, die tauchen nicht mehr auf und man weiß dann halt als Person, also als lesende Person weiß man dann halt einfach, dass die zum Beispiel im Moor ertrunken sind oder sowas. Aber man weiß nicht direkt, was passiert ist oder man sieht es nicht direkt, was passiert ist. Und dadurch ist das ein relativ unblutiges Buch. Ich muss tatsächlich sagen, selbst dafür, dass es ein Jugendbuch ist, war es mir an manchen Stellen zu oft, dass wieder Dinge wiederholt wurden. Weil wenn mir 5-mal erklärt wird, dass nicht alle Leute, alle, die dort antreten, die Spiele überleben können, ja, habe ich beim ersten Mal verstanden. Brauche ich vielleicht auch, also als jugendliche Person, ist klar, oder als Kind quasi, ist es auch ganz cool, wenn man es noch ein zweites Mal hört. Aber spätestens nach dem dritten Mal hast du es verstanden und dann muss es dir nicht 5, 6, 7 Mal erklärt werden, dass jetzt nicht alle, die in diesen Spielen antreten, das überleben werden, zumal auch nie genau definiert ist, wie viele jetzt überleben oder auch nicht überleben. Das hat mich tatsächlich sehr gestört beim Lesen. Es war so dieses, was ist jetzt? Weil ganz am Anfang, noch bevor diese Spiele anfangen, gibt es eine langsam sich entwickelnde Liebesgeschichte zwischen der Hauptperson und ihrem besten Freund. Und der beste Freund wird dann halt von einer anderen Gottheit erwählt. Und das heißt, die sind zusammen in diesen Spielen. Und es wird die ganze Zeit quasi gesagt, so, es können nicht alle überleben. Aber es wird halt nie gesagt, ob das bedeutet, dass auch die also potenziell mehr als einer überlebt oder ob es typisch ist, dass 2 überleben oder das typisch ist, dass einer überlebt. Und da war an manchen Stellen einfach, wo ich dachte so, da wird zu viel offen gelassen dafür, dass halt wahrscheinlich einfach dieses, ja, wenn wir jetzt nicht sagen, wie viele überleben, dann hoffentlich alle, dass beide überleben, damit sie weiterhin zusammen sein können oder sowas. Und Plot-Twist, es gibt da eine andere sich entwickelnde Liebesgeschichte, die ich aber auch nicht wirklich das Gefühl hatte, dass sie funktioniert, aber das ist nicht weiter wichtig, also in dem Fall irrelevant. Ich glaube, das ist auch einfach dadurch, dass ich als Erwachsene das Jugendbuch lese und das ist dann schon teilweise, dass ich sage, ich lese sehr, sehr gerne teilweise einfach Jugendbücher, weil sie einfach sich cozier anfühlen, obwohl sie teilweise echt dramatisch sind, aber trotzdem war es an manchen Stellen, wo ich mir so dachte, so okay, So dumm sind jetzt auch Kinder nicht. Also so 12-jährige Leute, die haben schon mehr Lesekompetenz als das. Und das hat mich tatsächlich ein bisschen gestört. Aber ansonsten ein sehr nettes Buch. Und ich habe das einfach als Recherche jetzt abgehakt. Weil, wie gesagt, ich will euch da ein Buch schreiben, das in eine ähnliche Richtung geht. Aber das wird wesentlich anders und vor allen Dingen wesentlich blutiger.
Ja, die Frage, mit der ich da einsteigen möchte zu diesem Buch ist, wusstest du, dass nicht alle, die an diesen Spielen teilnehmen, auch überleben werden?
Ja, nee, das habe ich noch nicht gehört. Woher weißt du das?
Es tut mir leid, ich konnte nicht widerstehen.
Also, aber verstehst du, was mein Problem damit ist?
Weil, ja, ja.
Dann sag doch einfach, in den letzten 3 Spielen war es normal, dass nur eine Person oder durchschnittlich überleben 3 Personen oder I don't know. Naja.
Ja, kann ich verstehen. Nee, ja, also das ist ja auch so ein bisschen das Problem an Jugendbüchern, weshalb ich immer so sagen würde, will ich die jetzt lesen oder ist das dann zu seicht? Aber wo ich zum Beispiel sagen muss, hier die Percy Jackson Serie auf Disney Plus, ne? Die hast du ja auch gesehen, die erste Staffel, ne?
Ja, da kommt demnächst die zweite raus. Ich freue mich so.
Dieser Werbeblock wurde nicht gesponsert. Nee, aber würdest du sagen, die Serie an sich, wenn du sie jetzt sozusagen in Erwachsenenbuch und Jugendbuch packen müsstest, war die Serie für dich noch ein Jugendbuch?
Oh, da habe ich tatsächlich zu wenig detaillierte Erinnerungen an die Serie, weil das in meinem Kopf, die Bücher, die Serie und der Film miteinander verschwimmt. Deswegen kann ich das jetzt nicht direkt sagen. Ich weiß aber noch, dass ich sehr begeistert von der Serie war, weil sie an vielen Stellen relativ nah am Buch waren oder wenn es nicht nah am Buch war, dass es quasi verbessert wurde. Ich weiß, dass die Percy Jackson Bücher tatsächlich damals, ich habe die ja mit, ich glaube, 12 oder so angefangen zu lesen, ich sie damals sehr geeignet für mein Alter fand. Finde ich auch jetzt noch. Ich muss auch sagen, wenn ich die jetzt noch mal lese, bin ich immer so, nicht mehr so, bin ich kein so riesen Fan mehr von den Büchern, einfach weil es halt ein Jugendbuchstil ist. Aber ich meine, dass die Serie schon Jugendbuch-Vibes hat.
Also ich wäre der gleichen Meinung, würde aber auch sagen, dass sie gefühlt immer so als Serie dann irgendwie für Erwachsene doch noch irgendwie leichter zu konsumieren ist als vielleicht als Buchform dann. Also weil man dann vielleicht doch vielleicht bei Jugendbüchern so ein bisschen mehr anfängt, sich, ich weiß nicht, zu langweilen, während wenn das nochmal als Serie dargeboten wird, dann vielleicht auch ein bisschen mehr dann auf die Bedürfnisse der Erwachsenen eingegangen wird. Nicht im Sinne von, dass es jetzt mehr Mord und Totschlag gibt oder so, was, keine Ahnung, was da so die Kriterien wären, sondern dass es halt zum Beispiel dann sehr, sehr konsistente und gewaltige, bildgewaltige Welten einem auch gibt, passend zur Story und das dann einfach Spaß macht, sich das anzusehen.
Aber ich würde auch behaupten, ich meine das auch gelesen zu haben, dass die Serie auch so konzipiert wurde, dass es sich ein bisschen älteres Publikum wendet, weil er einfach der erste Teil von Percy Jackson ist ja mittlerweile 20 Jahre draußen. Das heißt, die OG-Fangemeinde ist mittlerweile auch schon, keine Ahnung, an die 20, 30, irgendwas in der Drehe. Und die wollte man dann ja auch mitnehmen und abholen. Und dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass das auch einfach der Gedanke war. Nicht nur dieses, wir machen jetzt irgendwie eine Geschichte, die auch für Kinder, also für Jugendliche geeignet ist, sondern auch eine Geschichte, die für ältere Leute funktioniert, weil wir halt wissen, dass unser Fandom relativ groß und teilweise auch etwas älter ist. Also älter im Sinne von Kinderbuchvergleich oder Jugendbuchvergleich. Ich würde aber auch sagen, dass nicht immer Jugendbücher einfacher oder unblutig oder sowas sind, weil zum Beispiel Hunger Games war als Jugendbuch geplant. Also wurde auch so vermarktet, bis halt der New Adult, Young Adult, also ja, primär Young Adult, irgendwas zwischen New und Young Adult, das entdeckt hat und da drauf gesprungen sind und das ja auch vor allen Dingen am Anfang ein sehr, sehr großer Hype unter den, 16 plus Leuten war und ohne die hätte wahrscheinlich der Hype auch nicht funktioniert, weil es einfach nicht Jugendbuch genug war. Aber ich weiß es tatsächlich nicht. Wird ja auch mittlerweile nicht mehr als ins Jugendbuch gestellt, also zumindest bei uns nicht.
Aha, du fandest also, dass Hunger Games nicht für Kinder geeignet ist. Nee, also meine Sache wäre zum Beispiel so Tintenherz, fand ich als Film ziemlich cool. Ich weiß nicht, wie dicht es am Buch dran war, wobei ich das vielleicht als Buch gar nicht so lesen würde, weil es dann irgendwie, dass man vielleicht mit Filmen auch nochmal andere Altersschichten erreicht, obwohl vielleicht sogar der Inhalt gleich ist. Das ist so meine Theorie.
Ja, absolut. Ich habe Tintenherz weder gelesen noch geguckt, dementsprechend kann ich dazu jetzt nichts sagen. Aber das ist ja immer nochmal so ein Ding, dass du mit einer Adaption noch mal mehr aufmachen kannst und noch mal eine neue Zielgruppe erreichst. Und ja, durchaus die Leute wissen, dass wenn jetzt da ein Film ist, der sich an Kinder oder Jugendliche richtet, dass ja durchaus es oftmals typisch ist, dass zum Beispiel die Eltern mit ins Kino gehen oder sowas. Und damit sie die Eltern als Personengruppe quasi nicht verlieren, dass auch Dinge für die dabei sind. Das ist ja auch einer der Gründe, warum zum Beispiel auch so Kinderfilme oder Disney-Filme oder sowas Witze drin haben, die man als Kind nicht versteht. Und wenn man sich die nochmal anguckt, man sich so denkt so, holy shit, haben die das jetzt wirklich gesagt? Aber einfach damit du halt als erwachsene Person, die das vielleicht mit dem Kind oder mit deinem jugendlichen Kind oder whatever guckst, dass du da auch was mitnehmen kannst. Und dadurch ist das ja nochmal ganz anders in der Konzeption, ob du jetzt ein Buch schreibst oder einen Film drehst.
Du meinst, dass die Eltern dann da sitzen und sagen, langweilig.
Genau, das willst du ja nicht. Weil du willst ja, dass die Eltern, wenn das Kind jetzt, keine Ahnung, whatever, Frozen 1 guckt und dann mitbekommt, oh, da gibt's ein Frozen 2, dass die Eltern nicht sagen so, nee, gar kein Bock, das will ich nicht gucken, damit gehe ich nicht ins Kino mit dir. Ich weiß nicht, ob Frozen im Kino lief, aber ich glaube, der Punkt ist klar, sondern es ist halt eher so dieses, dass die Eltern so sind, so, okay, ja, können wir machen. Also auch wenn es vielleicht jetzt nicht deren Lieblingsfilm wird, aber ich glaube, mein Punkt ist klar.
Denke ich auch.
Aber dein Lieblingsfilm ist ja eh Frozen 2, von daher.
Oh Gott, jetzt ist es raus. Aber ich stehe dazu, natürlich. Ich wüsste gar nicht, ob ich wirklich einen Lieblingsfilm habe, aber...
Ich auch nicht. Obwohl ich würde sagen, meine Lieblingsfilme sind die ersten drei Hunger Games Filme, weil das sind meine Comfort Movies. Und ich glaube, das zeigt auch schon sehr viel über mich aus, dass Hunger Games meine Comfort Movies sind.
Ja, das möchte ich einfach mal kurz nicht unkommentiert dastehen lassen.
Du möchtest es nicht unkommentiert dastehen lassen?
Ja, ich weiß, ich habe mich in dem Satz gerade selber verzaubert und bin über meine Satzsachen gestolpert. Auf alle Fälle. Bei mir wären es höchstens Lieblingsserien. Meine Lieblingsserien, die ich auf einer einsamen Insel mitnehmen würde, ich dachte früher mal, es wäre Star Trek, ne, so alles dann auf die einsame Insel mitnehmen. Aber mittlerweile wäre es wohl eher Doctor Who und Neon Genesis Evangelion. Das wären so die zwei Serien, die ich mitnehmen würde. Und... ja.
Ja, bei Doctor Who wird einem ja auch nicht langweilig. Es sind ja auch schon, wie viele Staffeln? 12, 13 mittlerweile?
Es sind viel, viel mehr. Du musst ja auch, bei Doctor Who hast du ja die klassische Serie aus den 60er Jahren und die wurde ja mit dem 2005er Doctor Who nahtlos weitergeführt. Mhm. Und auch das neue Doctor Who, was jetzt exklusiv irgendwie auf Disney Plus kommt, oh Gott, hier schon wieder Werbung, das ist ja auch praktisch nochmal ein, ich will jetzt nicht sagen ein Reboot, aber nochmal so ein Rework, also dass nochmal eine Schippe draufgelegt wird. Also da ist schon ganz, ganz viel Stoff und man kann sich halt in diesem Universum auch verlieren und es ist halt auch was, wo jeder was davon hat, ne? Weil du hast halt Zeitreisen in die Vergangenheit, in die Zukunft, also als Science-Fiction-Fan hast du deine Freude dran, aber vielleicht auch als Fan von, ich sag mal, Kostümfilmen, wobei man jetzt nicht irgendwie dann auf super historisch Akkuratheit pochen sollte, weil es gab zum Beispiel diese eine Folge mit Wikingern, die dann halt diese klassischen Helme auf hatten, was natürlich eine Erfindung der Opernzeit ist, ne, vor ein paar hundert Jahren und nichts mit echten Wikingern zu tun hat. Aber gut, ich glaube, wir schweifen ab.
Ja, ich wollte noch sagen, und als Horrorfan hast du immer noch die Engel. Die verfolgen mich immer noch in meinen Träumen. Boah, das war nicht lustig.
Don't blink.
Ja, kommen wir zu was Lustigerem. Wir haben ja immer noch so einen kleinen Lesungsteil. Hast du uns wieder den lustigen Vogel mitgebracht?
Ich weiß nicht, ob er lustig ist, aber auf alle Fälle habe ich Winston mitgebracht. Und kannst du dich dann noch erinnern, was beim letzten Mal ungefähr passiert ist? Es war etwas, was dich ein bisschen aufgeregt hatte.
Ich weiß, dass ich noch sehr viel gelacht habe, aber das ist immer so, wenn du aus Winston vorliest. Ich muss aber tatsächlich sagen, nein, ich weiß nicht mehr, wo wir aufgehört haben. Oh, doch. Wir haben erfahren, dass die diese Schatztruhe aufgekriegt haben, aber wir wussten nicht mehr, was drin ist. Also du hast uns nicht mehr verraten, was drin ist.
Genau, ich habe euch ganz, ganz böse gecliffhangert. Und und da machen wir
ist
aber...
Ist das ein Verb? Gecliffhangert?
Jetzt auf alle Fälle.
Okay, gut.
hier live bei Sprache entwickelt sich. Und das neue Kapitel hört auf den Namen Das Unverhoffte, Unerwartete. Und damit legen wir jetzt los. Immer noch blickten die beiden verwirrt bis verwundert auf die Reste der Schatulle. Das ist versuchte Lisbeth in Worte zu fassen, was sie dort sah. Aber so einfach war es gar nicht. Wieso habe ich solche Kopfschmerzen? Tönte es aus den Resten der Schatulle. Winston und Lisbeth schauten einander an. Dann wieder auf die Reste der Schatulle. Das tut uns leid, sagte Lisbeth und Winston fuhr fort. Ja, ich denke wohl, das tut es. Aber wer sitzt denn auch in einer Schatulle? Fragte er an die Stimme gewandt. Das Etwas aus der Schatulle schüttelte sich und stand dann plötzlich in voller Pracht vor ihnen. Wow, bemerkte Winston und blickte das Etwas an. Lisbeth tat es ihm gleich. Wobei, als Winston aus dem Augenwinkel zu Lisbeth schaute, hatte er eher das Gefühl, dass sie glotzte. Die Überraschung stand ihr immer noch ins Gesicht geschrieben. Doch dann fand sie ihre Stimme und ihre Worte wieder. Du bist eine Eule. Sie blickte Lisbeth an und sagte, Jap, genau das. Lisbeth bemühte sich nicht allzu sehr zu glotzen und dann fragte sie, aber warum warst du in der Schatulle? Die Eule blickte sich um. Sie sah die zersplitterten Reste der Schatulle und schritt ein Stück zur Seite und schaute immer noch auf die Reste. »Das ist eine verdammt gute Frage«, sagte sie. »Wie heißt du?«, fragte Winston sie und blickte sie dabei eindringlich an. »Nun ja, ich darf mich vorstellen. Ich bin Luna von und zu Knitterburg.« Ein Moment lang herrschte Ruhe. Dann tönte die Stimme von Lisbeth durch die Luft. »Zu Knitterburg?« Die Eule blickte nach links, nach rechts und dann wieder nach links. Außer den beiden war niemand zu sehen. »Naja, eigentlich nur Knitterburg, Luna Knitterburg«, sagte sie. Da standen die drei nun, Winston, Lisbeth und Luna, und blickten sich an. »Wie unschön«, sagte Luna plötzlich, als sie an ihrem Federkleid herunterschaute und sich fragte, was dort wohl an ihrem Fuß klebte. »Ich vermelde, es ist klebrig«, sagte sie, und plötzlich fingen Lisbeth und Winston an zu kichern. Luna schaute irritiert. Als die beiden das bemerkten, hörten sie auf zu kichern. »Es tut uns leid, wir wollten nicht kichern, aber du sprichst so seltsam«, sagte Lisbeth. Der Blick von Luna lockerte sich auf und sie sagte, »Tut das nicht jeder? Irgendwie komisch sprechen? Irgendwie komisch sein?« Winston schaute Luna an und danach wandte sich sein Blick kurz zu Lisbeth. »Ja, das stimmt wohl«, sagte er zu Luna und fuhr fort. »Es tut uns leid.« Plötzlich machte Luna ein »Huhu« und winkte mit einem ihrer großen Flügel ab. »Schon gut, wir alle machen mal kleinere und größere Fehler«, sagte sie und blickte die beiden an. »Und nun?«, fragte Lisbeth, blickte dabei Winston an. »Wieder in das Boot und dann schauen wir, wo der Fluss uns hintreibt?«, sagte er. Es klang wie eine Frage, aber Lisbeth hatte nicht das Gefühl, dass es als eine solche gemeint war. »Boot?«, sagte Luna und blickte sich um, bis sie es erblickte. »Alles in Ordnung?«, fragte Lisbeth etwas sorgenvoll. »Nein, alles okay. Ich habe nur Angst vor Wasser«, antwortete sie. »Na dann können wir nicht ins Boot«, sagte sie bestimmt und blickte dabei Winston fest an. »Gut, dann laufen wir hier weiter«, sagte Winston und wie zur Bestätigung hüpfte er einmal auf und ab. »Gut«, sagte Lisbeth und auch Luna stimmte ein. »Formidabel!«
»No. Liebe, wie sie formidabel sagt. Ich habe wieder sehr herzlich gelacht, dankeschön.«
»Gern, gern. Aber ich muss dir sagen, wir haben nur noch 4 Kapitel. Dann hatte ich dann mich erstmal nicht weitergeschrieben. Aber dann, 4 Kapitel hätten wir noch im Repertoire.«
»Dann weißt du ja, was du im November schreiben musst. Ist jetzt egal, dass du nicht vorhattest zu schreiben.«
»Ja, das wäre eine sehr, sehr verrückte Idee, aber ich möchte nichts versprechen, aber wer weiß, noch haben wir ja 4 Kapitel, das gibt mir ja noch ein bisschen Zeit zu prokrastinieren.«
»Ja, noch 3 Monate oder so.«
»Genau, und es führt mich zur Frage, was hast du uns denn als Lesung mitgebracht, vielleicht auch etwas mit fliegenden Kreaturen im weitesten Sinne?«
»Mehr oder weniger. Ich habe meinen Steampunk-Roman Darlington und Milo Air Cargo mitgebracht. Ich glaube, aus dem hatte ich schon 1 oder 2 Mal vorgelesen. Ich habe jetzt heute in der Vorbereitung erschreckend mitbekommen. Ich habe keinen Plan mehr, was ich schon gelesen habe und was nicht und welche Stellen ich vor allen Dingen aus welchen Büchern vorgelesen habe und welche nicht. Das heißt, ich muss ganz, ganz, ganz dringend jetzt wieder neue Bücher schreiben und veröffentlichen. Gut, aber wir lesen hier erst, also ich lese das erstmal eine Stelle vor, hoffe, dass ich sie noch nicht vorgelesen habe. Und also in Darlington und Milo Air Cargo geht es um 2 Freunde, Darlington und Milo, die zusammen ein Luftschiff Frachtunternehmen haben, unter dessen Deckmantel sie Waren schmuggeln. Und sie haben einen Auftrag angenommen. Und sind von Berlin nach London geflogen, um dort ein Paket entgegenzunehmen. Und an der Stelle steigen wir jetzt einfach ein. »Das Paket ist größer als abgesprochen«, wandte M sofort ein, bevor einer der Männer etwas sagen konnte. D musste schlucken. Sie war sich nicht sicher, ob sie die Holzbox verstauen konnte. Selbst ihr größter Lagerplatz, der nur wenige Schritt von ihr entfernt war, dürfte zu klein sein. D sah zu M, der scheinbar genau dasselbe dachte. »Was ist in der Box?«, fragte er dann weniger galant, als er sonst mit Kunden sprach. Dr. Diraks Kopf lief rot an und sein Gesicht nahm wütende Züge an. »Mir wurde gesagt«, knurrte er mit einem aggressiven Unterton, »dass genau diese Frage nicht gestellt wird. Ihr liefert nur unbemerkt aus. Mehr hat euch nicht zu interessieren.« D verstand, dass er das nicht sonderlich gut finden konnte. Was auch immer er schmuggeln lassen wollte, war brisant. Was mein Partner damit meinte, versuchte M zu erklären und trat einen Schritt näher zu dem Auftraggeber und stellte sich so zwischen die beiden. Ist, dass die Größe nicht der vereinbarten entspricht. Das heißt, wir müssen eine Lösung für die Lagerung finden, wenn wir es trotzdem transportieren wollen. Ein kleineres Paket wäre eine mögliche Lösung. Ihr Gegenüber entspannte sich etwas, doch beruhigt hatte er sich nicht. Sie brauchten diesen Auftrag. Auch wenn die Box größer war als geplant, mussten sie das Ding trotzdem nach Berlin bringen. Sie waren auf das Geld angewiesen. Ein Blick über ihre Schulter verriet ihr, dass ihr Partner angespannt war. Das war nichts Neues, doch dass er ungeschickt gegenüber Kunden wurde, das war neu. Das kommt nicht in Frage, sagte Dr. Dirac dann knapp. Sie hatten noch 2 Stunden, bis der Zollbeamte kam, um ihre Fracht zu kontrollieren. Sie sollten sich schnell eine Möglichkeit der Unterbringung überlegen. Wir können die Kiste zwischen den anderen im Frachtraum verstauen. Solange niemand die Kisten zählt, wird das sicher nicht auffallen, sagte M dann. D nickte. Das war die beste Idee, die ihnen wohl einfallen würde. Zum Glück war gerade ein Maschinist abkömmlich, der im Frachtraum Kisten mit ihren Frachtlader Eris neu sortierte und sicherte. Meinst du wirklich, das klappt? Raunte D M zu, der kaum merklich den Kopf schüttelte. Dr. Dirac beobachtete jeden Handgriff, der in der Nähe seiner Kiste gemacht wurde. Aber wenn er denkt, er wäre sicher, wird er gehen und wir haben die Chance, uns etwas anderes zu überlegen, flüsterte er genauso leise zurück. Die wenigsten Zollbeamten zählten die Kisten und verglichen die angegebene Zahl mit denen auf dem Protokoll. Doch wenn sie das taten, durften sie nur starten, wenn diese übereinstimmt und kein Verdacht auf unregelmäßiges Handeln bestand. Andernfalls war es von der Stimmung des Zollbeamten abhängig, was er für angemessen hielt. D nickte. Das war nicht die beste Lösung, aber die einzige, die in kürzester Zeit realisierbar war. Dr. Dirac wurde immer nervöser und begann hektisch Anweisungen zu geben. Der Maschinist blickte verwirrt auf. Der Preuße hatte nur minimale Englischkenntnisse und musste warten, bis Eris ihm die Anweisung übersetzt hatte. Als die Kiste verstaut war, wandte sich Dr. Dirac an D. Danke für Ihre Arbeit, Miss Darlington, sagte er freundlich und reichte ihr die Hand. Ohne auf den Schmutz zu achten, ergriff sie diese. Vielleicht würde es in Zukunft weitere Briefe und Pakete zwischen ihm und seinem Partner geben, und bei dem Preis, den sie bekamen, sollten sie sich definitiv mit ihm gutstellen. Sehr gerne, vielleicht können wir ein weiteres Mal für Sie arbeiten, sagte sie und setzte ihr charmantes Lächeln auf. Das werden wir sehen, sagte er, und sein Blick streifte durch den Frachtraum. Er war nicht bis unter den Dach beladen. Eris und der Maschinist machten sich gerade daran, die Ladung zu sichern. Sie würden sich nicht freuen, wenn sie gleich erfuhren, dass sie die Kiste wieder hervorholen sollten. Das würde ein wenig extra für ihre Mühe kosten. Zusammen liefen sie zum Ausgang des Schiffes und verabschiedeten sich. Der Ladesteig war leer. Um die Nachmittagszeit war es oft ruhig. Die meisten Luftschiffe starteten morgens und legten daher abends an ihrem Ziel an. Die wenigen Stunden zwischen Mittag und Abend waren die ruhigsten. D merkte, wie ihr Körper sich nicht darüber freute, wieder einmal eine Nacht durchzumachen, aber vielleicht würde sie beim Flug noch etwas Schlaf bekommen. Dr. Dirac verabschiedete sich und verließ das Schiff. M folgte ihm in etwas Abstand, um noch eine Zigarette rauchen zu können, bevor er für die nächsten Stunden nicht mehr dazukommen würde. Kaum hatten beiden Männer das Schiff verlassen, trat ein anderer Mann in den Eingang herein. Er trug eine Uniform der Zollbehörde. Nein, fluchte D gedanklich. Das konnte nicht sein. Er war zu früh und nicht der, den sie erwartet hatten. Auf königliche Anordnung werden unangekündigte Stichproben durchgeführt, erklärte der Zollbeamte, während er immer näher an das Schiff kam und sein Notizblatt vorbereitete. Das hatte gerade noch gefehlt.
Ja, im Gegensatz zu der anderen Lesung war das heute ein bisschen länger mit Absicht oder hat sich das einfach so durch das Kapitel ergeben?
Es hat sich einfach so ein bisschen ergeben. Ich hatte ja vor einer Weile mal eine Lesung zu dem Buch vorbereitet und habe jetzt in der Vorbereitung überlegt, ich glaube, ich hatte länger nichts mehr aus dem Buch vorgelesen und dachte mir so, ach komm, nehmen wir eine der Lesungsstellen, dies ist doch schön und genau. Ich habe halt immer Angst, wenn meine Stelle zu lang ist, dass ich dann zu viel spoiler. Aber dieses Mal habe ich das gelesen und dachte mir so, so viel ist das gar nicht, was ich da verrate.
Ja, ich glaube, auch bei einer Lesung spoilert man ja dann ein bisschen, aber am Ende, wenn man nicht gerade vielleicht das Ende liest, hat man ja doch immer so ein bisschen, ja, man macht Lust aufs Buch, aber man tut halt nicht das ganze Buch irgendwie verraten, finde ich, ne?
Ja, genau. Außer das, was du mit Winston machst. Du liest uns das ganze Buch vor, aber das finde ich toll.
Ja, jetzt habe ich natürlich ein Problem, weil ich jetzt natürlich total Lust darauf habe, ein Luftschifffahrtsfrachtunternehmen zu eröffnen und das ist ein bisschen schwierig für dich in der heutigen Zeit.
Ach, probier's einfach mal. Vielleicht findest du ja jemand, der ein bisschen Stadtkapital gibt.
Und ich glaube auch in deiner Steampunk-Welt ist so ein Luftschiff dann wahrscheinlich auch ein eher ja, romantischerer Ort. Also nicht im Sinne von Liebe und Verliebtsein, sondern im Sinne von in dieser Welt ist das halt mehr so ein rustikaleres Transport.
Es ist eine romantisierte Vorstellung von,
das,
von
ja,
Luftschiffen.
Genau.
Ich weiß doch, was du sagen willst.
Das wenigstens einer von uns beiden dann.
Und demnächst dann Podcast nur mit Annalisa, die in zwei verschiedenen Stimmen spricht.
Ich dachte, das machen wir hier schon. Ach nee, das wollten wir ja nicht spoilern. Gut, gut. Ja, ich glaube, damit sind wir dann auch am Ende dieser Episode von Bücherklang. Und ihr könnt uns natürlich gerne schreiben per Mail an info@t1h.net oder über das Kontaktformular auf der Webseite unter t1h.net. Bis zum nächsten Monat. Tschüssi.
Bye, bye.
Eine Produktion von Tone H. T1H.net